Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer ersten Folge Quanten in der Industrie, unsere Premierenfolge. Mein Name ist Robert Weber, ich bin Technikjournalist und ich mache den Podcast natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen fachkundigen Experten dazu geholt, Johannes Kofler. Hallo Johannes, willkommen im Podcast.
Hallo Robert, es freut mich sehr.
Du bist ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Für mich ein ganz neues Thema Quanten, für dich ein ganz neues Thema Podcast. Passt eigentlich. Ja? Ich kann dir die Podcast-Scheu nehmen, du mir die Quantenscheu nehmen. Bevor wir ins Thema reingehen und so ein bisschen evaluieren, was wir eigentlich machen wollen, stell dich doch ganz kurz in 2, 3 Sätzen den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was machst du mit Quanten?
Mein Name ist Johannes Kofler. Ich bin Senior Lecturer an der Johannes Kepler Universität in Linz.
Österreich.
In Österreich, genau. Die drittgrößte Stadt in Österreich. Ich bin theoretischer Physiker. Mein Hintergrund ist in der Quanteninformationstheorie, Grundlagen der Quantenmechanik und Quantenoptik. Und hier in Linz bin ich angesiedelt am Fachbereich für Informatik. Wir beschäftigen uns hier also an der Schnittstelle zwischen Quantentheorie und Computerwissenschaft.
Wir wollen ja in diesem Podcast keinen neuen Quantenpodcast machen, also keine Theorie, kein Research machen, sondern wir wollen Quantentechnologie mit Anwendungen für die Industrie, für die Unternehmen erklären und zeigen, was ist wo möglich. Aber damit wir das tun können, müssen wir erst ganz kurz am Anfang mal kurz einordnen, was ist Quanten, wo kommen Quanten her? Quanten ist nicht gleich Quanten. Magst du mal einsteigen und ich frage zwischendurch immer wieder rein.
Ja, gerne, genau. Um zu verstehen, was wir mit Quantentechnologie überhaupt meinen, zahlt sich es, glaube ich, wirklich aus, dass wir etwas ausholen. Mhm. Quantenmechanik ist die zugrunde liegende Theorie über unser Universum. Sie feiert heuer übrigens ihren 100. Geburtstag. Die Vereinten Nationen haben 2025 zum Jahr der Quantenwissenschaft und Technologie erklärt.
Wie feiert ihr das hier?
Wir feiern das durch alle möglichen Events. Es gibt Vortragsreihen, auch für Kinder und Schüler. Eine riesengroße Konferenz gab es heuer auf Helgoland, wo Werner Heisenberg berühmten Artikel erdacht hat, damals, weil er dort wegen Heuschnupfen...
Warst du auch auf Helgoland?
Nein, ich war leider nicht. Ich konnte familienbedingt nicht. 2 kleine Kinder zu Hause. Also 100. Geburtstag Quantenmechanik. Quantenphysik beschreibt die Natur im Mikrokosmos, die Welt der Elementarteilchen. Da gehören dazu die Protonen und Neutronen im Atomkern.
Das kennen wir aus der Physik.
Die Elektronen in der Atomhülle, aber auch die Teilchen des Lichts, die Photonen. Quantenmechanik beschreibt also die grundlegende Struktur des Universums im Mikrokosmos, die Atome und Moleküle, die chemischen Bindungen, wie Halbleiter funktionieren, auch Kernspaltung und Kernfusion und vieles, vieles mehr. Beginnend mit den 1940er Jahren.
Also ganz wichtig, Quanten ist nicht was, was wir jetzt seit 10 Jahren machen.
Nein.
Das denken nämlich viele, sondern Quanten machen wir schon seit 100 Jahren.
Quantenphysik in der modernen Fassung gibt es seit 100 Jahren. Die Ursprünge der Quantenmechanik reichen sogar bis Max Planck, Albert Einstein, bis ins Jahr 1900, 1905 zurück.
Genau. Das wissen, glaube ich, viele nicht. Viele denken, Quanten, das ist so das next big thing. Dabei gibt es das schon lange.
Gibt schon lange. Und ab den 1940er Jahren hat die sogenannte erste Quantenrevolution begonnen. Das ist technologische Entwicklung, die nur aufgrund unseres Verständnisses der Quantenmechanik überhaupt möglich war. Mhm. Da gibt es berühmte Beispiele, dazu gehören Kernkraft, also sowohl Atomreaktor als auch Atombombe. Der Transistor, jeder von uns hat 1 Milliarde Transistoren mittlerweile in der Hosentasche im Handy. Eine weitere Entwicklung dieser ersten Quantenrevolution ist der Laser, der von grundlegender Bedeutung ist in Medizin, Messtechnik, Kommunikationstechnologie und so weiter. Der Erfinder des Lasers übrigens, Theodore Maiman, hat gesagt, das ist eine Lösung, die ihr Problem sucht. Man wusste zu den Anfangszeiten noch nicht, wofür das gut ist. Ein gutes Beispiel dafür, das Grundlagen...
Gilt es auch für die Quanten?
Für manche Entwicklungen vielleicht schon. Also oft ist es schon so, dass man bei Grundlagenforschung noch nicht weiß, wofür es gut ist. Als Michael Faraday die elektrischen Felder sichtbar gemacht hat bei sich im Labor, ist ein hochrangiger britischer Politiker, glaube ich, zum Besuch gewesen. Ich weiß nicht mehr, Finanzminister oder Premierminister. Und der hat gefragt, wofür soll das gut sein? Und der Michael Faraday hat gesagt, das weiß ich noch nicht, aber eines Tages werden sie es besteuern. Und alles, was wir heute über Elektromagnetismus haben, geht natürlich
auch auf Finanzminister.
Könnte Finanzminister gewesen sein. Ich müsste nachschauen, die Anekdote. Und ein weiteres Beispiel für die erste Quantenrevolution ist die Magnetresonanztomographie. MRT haben viele ZuhörerInnen wahrscheinlich schon mal gebraucht im Krankenhaus.
Ist vielen nicht bewusst, dass das Quanten?
Ist alles Quantentechnologie und man schätzt sogar, dass bis zu 30% des Bruttoinlandsprodukts von modernen Industriestaaten auf den Errungenschaften dieser ersten Quantentechnologie beruht.
So, erste.
Das ist die erste Quantenrevolution.
Wo sind wir denn jetzt?
Na, wir sind jetzt in der zweiten, aber um den Unterschied zu verstehen, vielleicht noch ein Satz. Alle Quanteneffekte dieser ersten Quantenrevolution haben gemeinsam, dass sie von riesengroßen Ensembles von Quantenteilchen getragen werden.
Was heißt das?
Ein moderner Transistor besteht immer noch aus über einer Million von Atomen. Mhm. Aus einem kleinen Laserpointer kommen jede Sekunde 10 hoch 15 Photonen. Das ist eine Million Milliarden. Also das sind Quanteneffekte, aber getragen von riesengroßen Mengen an Teilchen noch gemeinsam. Die zweite Quantenrevolution ist also Quantenphysik von großen Systemen.
Die erste.
Die erste.
Und jetzt kommt was Neues.
Genau. Im Laufe der Jahrzehnte, also zwischen den, sagen wir mal, 50er und 90er Jahren, haben wir gelernt, immer kleinere Ensembles von Quantensystemen, von wenigen oder jetzt sogar einzelnen Systemen zu kontrollieren, zu präparieren, zu messen, also unter Kontrolle zu bringen. Und das ist der Schritt zur zweiten Quantenrevolution, einzelne Quantensysteme unter Kontrolle zu halten.
Kann man das festmachen an einer Technologie, an einem Ergebnis oder an einem Zeitpunkt? Oder ist das ein fließender Übergang?
Es ist ein fließender Übergang und technologische Entwicklung in vielen Bereichen. Einzelphotondetektoren, Fallen, Vakuumfallen zu bauen für Ionen und so weiter. Das ist ein langwieriger Prozess über Jahre, Jahrzehnte. Und gleichzeitig mit dieser Entwicklung, dass wir zu immer kleineren und dann letztlich Einzelquantensystemen gegangen sind, hat etwas ganz Spannendes stattgefunden, nämlich dass wir auch den Begriff der Information jetzt quantenmechanisch denken, nicht mehr der Materie selbst.
Was bedeutet das?
Letztlich muss jede Information getragen werden durch eine physikalische Repräsentation. Wenn man ein Buch liest, dann ist das die Druckerschwärze, die die Buchstaben vergibt. Die Bits und Bytes in diesem Audiostream sind getragen durch elektromagnetische Wellen oder in einem Computer dann repräsentiert durch irgendwelche Speicherchips. Die Schallwellen von unseren Zuhörern müssen vom Lautsprecher zum Ohr gehen und dann die neuronalen Signale ins Gehirn. Das sind alles Informationsträger, die da fließen, Schallwellen, elektromagnetische Wellen, elektrochemische Signale im Gehirn. Das heißt, jede Information muss physikalisch getragen werden und für all die jetzt genannten Träger, Druckerschwärze, elektromagnetische Wellen, Schallwellen, haben wir die klassische Physik, die eine hinreichend exakte, korrekte Beschreibung für diese Vorgänge ist. Wenn wir aber zu einzelnen Quantensystemen gehen, dann ist die klassische Physik keine richtige Beschreibung mehr, weil die klassische Physik versagt. Die klassische Physik ist letztlich eine Näherungstheorie für große Systeme. Wenn man zu einzelnen Quantensystemen geht, dann ist die korrekte Beschreibung der Theorie die Quantentheorie, die Quantenmechanik. Und diese zeigt unglaubliche Seltsamkeiten verglichen mit der klassischen Physik. Die Quantenwelt ist wirklich radikal anders. Ich würde da gern zwei, drei Beispiele durchgehen,
die das
festmachen.
Genau. Ja.
Das erste Beispiel ist, in unserer klassischen Alltagswelt haben Objekte stets definitive Eigenschaften. Es ist nicht denkbar, dass
es zwei Eigenschaften hat.
Genau, dass es zwei Eigenschaften hat oder keine hätte. Alles ist im Prinzip vorherberechenbar. Die Gesetze der klassischen Physik sind deterministisch und erlauben eine Vorhersagbarkeit auch der Einzelereignisse. In der Quantenwelt können wir aber oft nur noch die Wahrscheinlichkeiten angeben, welche Messung sich realisiert. Es ist nicht mehr das Einzelereignis immer deterministisch vorgegeben, sondern basiert dann akausal und alles, was die Quantenmechanik leisten kann, ist eine Wahrscheinlichkeit vorherzugeben. Das ist ein großer, ziemlich radikaler Schritt, auch erkenntnistheoretisch.
Ja, auch für die Anwendung dann später problematisch, ne?
Ja, genau. Gibt gewisse Freiheiten, aber auch gewisse Einschränkungen, die da mit sich kommen, genau. Quantensysteme können, das ist jetzt der zweite Punkt, also in Überlagerungszuständen leben. Sie können quasi in zwei Eigenschaften sich gleichzeitig befinden oder zwei Pfade gleichzeitig gehen. In der Informationstheorie bedeutet das, dass ein Quantenbit nicht nur wie ein klassisches Bit die Zustände 0 oder 1 haben kann, sondern eine unendliche Vielzahl an Zuständen. Man kann sich das bildlich so vorstellen, dass man sich eine Kugel denkt mit Nord- und Südpol, die Erdoberfläche zum Beispiel. Nord- und Südpol sind die Bitwerte 0 und 1 Und ein klassisches Bit kann nur an diesen beiden Polen leben und wird geschaltet zwischen den Polen. Ein quantenmechanisches Bit, ein Qubit, kann auf dieser ganzen Kugeloberfläche leben. Da kann man dann wirklich Breiten- und Längengrad einprogrammieren und das Bit lebt dann, das Quantenbit lebt dann auf dieser Kugel.
Und es kann auch wieder woanders leben.
Und es kann auf dieser Kugeloberfläche rotiert werden und eine Messung kollabiert dann in einen der Pole zum Beispiel. Und der dritte und wahrscheinlich verrückteste Punkt und Abweichung zu unserer klassischen Welt und auch der Punkt, den Erwin Schrödinger als die charakteristische Eigenschaft bezeichnet hat, ist die sogenannte Verschränkung. Das Phänomen der Quantenverschränkung besagt, dass zwei oder mehr Quantensysteme auf ganz enge, besondere Weise in Abhängigkeit miteinander stehen können und korreliert sein können, wie es klassisch nicht möglich ist. Man kann sich das so vorstellen. In der klassischen Physik genügt es, wenn man zwei Systeme beschreiben will, immer, dass man die beiden Einzelsysteme beschreibt. Also wenn ich dir zwei Bücher gebe oder zwei Autos oder zwei Fußbälle und du bittest mich, dieses Paar an Systemen zu beschreiben, dann genügt es, dass ich jedes System für sich beschreibe.
Okay, rotes Auto fährt, blaues Auto fährt.
Genau. Und es, für uns ist es anders gar nicht denkbar in unserer klassischen Welt. Wenn wir zwei Objekte haben, dann können wir diese beiden Objekte beschreiben, indem wir jedes Objekt für sich einzeln vollständig beschreiben. Anders können wir gar nicht denken. Und in der Quantenphysik ist das nicht mehr der Fall. Ein verschränktes Paar an Quantensystemen kann nicht mehr vollständig dadurch beschrieben werden, indem man die Einzelteilchen vollständig beschreibt.
Warum?
Ja, wer da jetzt sich fragt, warum und kann das wirklich so sein und ist das so, da, das ist wirklich im Herz der Quantenphysik die größten, cleversten Köpfe.
Aber ich habe doch das Teilchen.
Ja, also große Genies in der Geschichte der Quantenphysik, allen voran Einstein, Schrödinger und andere, haben zu ihren Lebzeiten das nie akzeptiert, dass das wirklich so sein soll. Das war ein großer Streit. Und erst durch John Bell und die sogenannten Bell-Experimente konnte das geklärt werden. Also man kann sich wirklich Experimente ausdenken, wo man zwei Teilchen an verschiedenen Orten misst und dann feststellt, dass die Korrelationen, die zeigen können, so stark sind, dass es nicht erklärt werden kann dadurch, dass die beiden Teilchen einzeln ihre Eigenschaften durch Geburt bekommen hätten. Das sind die sogenannten Bell-Experimente. Für grundlegende Experimente, die diese Quantenverschränkung definitiv zeigen, hat es 2022 auch den Nobelpreis gegeben, unter anderem an den österreichischen Physiker Anton Zeilinger. An einigen dieser Experimente der Zeilinger-Gruppe habe ich selber mitgearbeitet.
Wow. Aber was sagt uns das jetzt? Wofür brauche ich das? Jetzt sind wir in der zweiten Revolution, die du sagst, mit den drei Definitionen oder mit den drei Ausprägungen.
Genau, Zufall, Superposition, Verschränkung. Ja.
Was kann ich jetzt damit tun?
Genau, ja, jetzt kommen wir in medias res quasi. Es ist jetzt in der Tat so, dass diese quantenmechanischen Phänomene es ermöglichen, neue Technologie zu bauen, die klassisch nicht denkbar sind. Und davon wird auch unser Podcast dann handeln, von diesen Quantentechnologien, die jetzt möglich werden. Und im Wesentlichen gibt es hier drei Säulen an Technologien. Die erste Säule ist der Quantencomputer.
Das wird immer drüber geredet, oder?
Genau, der Quantencomputer ist medial eh schon sehr präsent und wie wir vielleicht später auch sehen werden, auch schon.
IBM ist da dran.
Ja, genau. Da kommen wir später dann vielleicht noch dazu auf ein paar Zahlen. Genau. Quantencomputer verhalten sich in gewisser Hinsicht ähnlich wie klassische Computer. In einem klassischen Computer gibt es klassische Bits, die werden manipuliert durch Gatter und am Schluss steht irgendwo die Lösung von einem Algorithmus und man kann komplexe Sachen damit berechnen. In einem Quantencomputer gibt es nicht klassische Bits, sondern Quantenbits, Qubits, getragen durch einzelne Quantenteilchen. Die werden verschaltet miteinander durch Quantengatter, das sind komplizierte physikalische Prozesse und am Schluss werden die gemessen und in der Messung steht dann im Ideal Fall die Lösung zu einem interessanten Problem. Es gibt...
Die werden gemessen, das heißt, ich brauche eine Messtechnik.
Am Schluss müssen die Quantenbits gemessen werden. Also am Schluss, sowohl die Präparation ganz am Anfang ist klassisch, da muss man irgendwie klassisches Problem reinladen, eine Problemfragestellung. Das wird dann enkodiert in die Quantenbits, die laufen dann durch den Quantencomputer durch, da ist alles noch quantenmechanisch und am Schluss bei der Messung wird das Quantensystem in eine Realisierung gezwungen und das ist dann ein klassischer String wieder aus Nullen und Einsen, den wir interpretieren.
Das heißt aber, dazwischen brauchen wir was komplett Neues.
Dazwischen ist der Quantencomputer, wo die Gesetze der Quantenphysik gelten und nicht die Gesetze der klassischen Physik.
Also auch neue Algorithmik.
Ja, die Frage der Algorithmen ist in der Tat eine relevante. Wir haben eine Handvoll von interessanten Quantenalgorithmen gefunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es ist schwierig, neue zu finden. Viele Leute forschen daran, aber es gibt kein allgemeines Verständnis, wo die Vorteile der bisherigen Algorithmen vorkommen und damit auch keine Blaupause, sich neue auszudenken. Die kommen also zufällig aus der Community raus und es ist wirklich schwierig.
Trial and Error oder was? Oder weil das du sagst, zufällig.
Ja, ja. Naja, das sind schon schlaue Köpfe, denen die Algorithmen einfallen und die bisherigen gefunden haben. Aber es gibt keine Blaupause, am laufenden Band neue interessante Quantenalgorithmen zu erzeugen. Der berühmteste Quantenalgorithmus, den vielleicht auch einige ZuhörerInnen schon mal gehört haben, ist der sogenannte Shor-Algorithmus, benannt nach Peter Shor, schon in den 90ern entdeckt. Der schafft es, Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Also 221 ist zum Beispiel 13 mal 17, das schafft man vielleicht noch mit dem Taschenrechner, wenn man durchprobiert. Für große Zahlen ist aber Faktorzerlegung extrem aufwendig. Und warum ist das interessant? Weil eines der jahrzehntelang am meisten verwendeten Verschlüsselungsverfahren in der klassischen Kryptographie
ist die große Angst,
ist die sogenannte RSA-Kryptographie und die basiert auf der Schwierigkeit der Primfaktorzerlegung. Ja. Und man hat damals einfach quasi Schlüssellängen gewählt, wo man gewusst hat, die klassischen Computer kommen da nie hin. Genau, die brauchen halt länger, als das Universum noch existiert. Ein Quantencomputer könnte all diese vormals verschlüsselten Sachen aber in vernünftiger Zeit knacken, weil er einfach viel weniger Schritte braucht als der klassische Algorithmus.
Das ist ja immer das Szenario, das aufgemacht wird, ne? Wenn sie kommen, wenn sie breit ausgerollt werden, dann ist die ganze Krypto dahin.
Genau, da gibt es dann einen Anknüpfungspunkt zur Quantenkryptographie, wo wir dann später hinkommen. Genau, aber das ist eine der Stoßrichtungen von der Quantencomputern, dass man interessante Algorithmen wie zum Beispiel den Shor-Algorithmus laufen lassen kann.
Zweites?
Wir sind jetzt im ersten Standbein in einer Nebenkategorie. Das ist potenziell genau mindestens genauso interessant. Das sind sogenannte Quantensimulatoren. Mhm. Wenn man sich den Quantencomputer als digitalen Computer denkt, dann ist der Quantensimulator sowas wie ein analoger Quantencomputer, wo also alle kontinuierlichen Zustände erreicht werden, wo es einen kontinuierlichen Parameter gibt. Und am besten kann ich das vielleicht anhand eines Beispiels erklären, wie sowas funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann. Eines der allerberühmtesten Probleme in der Kombinatorik ist das Traveling Salesman Problem.
Logistik.
Ja, genau, Logistik. Also da geht es darum, ein Handelsreisender wohnt in einer Stadt, sagen wir Berlin, und er muss alle deutschen Städte mit über 500.000 Einwohnern besuchen.
Wo fange ich an?
Alle österreichischen und deutschen mit über 50.000 und am Schluss will er wieder in Berlin bei seiner Familie sein. Er hat eine Straßenkarte, kennt alle Distanzen. Was ist die kürzeste Route? Diese Aufgabe ist wahrscheinlich auf dem Computer noch lösbar, weil so viele Städte gibt es da nicht. Aber für noch mehr Knoten wird es exponentiell schwierig und nicht mehr zu lösen. Wir nennen solche Probleme schwierig oder hart, schwer oder hart. Und in einem Quantensimulator kann man solche Kombinatorikprobleme enkodieren, indem man Quantenteilchen nimmt und die Quantenteilchen und deren Kopplungsstärke, also wie stark die miteinander wechselwirken, geben an die Städte und die Distanzen. Okay. Also die Distanz wäre vielleicht sowas wie die Kopplungsstärke oder die inverse Kopplungsstärke. Und dann nimmt man dieses Quantensystem, in dem man das ursprüngliche Problem enkodiert hat und kühlt es kontinuierlich, also wirklich in der Temperatur, zu seinem Grundzustand ab. Der Grundzustand ist dann quantenmechanisch interessant, vermutlich auch hochgradig verschränkt. Und in diesem Grundzustand, den misst man dann und in der Messung steckt dann die Lösung des ursprünglichen Optimierungsproblems. Das so ähnlich kann man sich Quantensimulationen vorstellen.
Das wäre für die ganze Logistikbranche interessant.
Ja, und auch für die Materialwissenschaft, für die Quantenchemie, für alle Optimierungsprobleme. Das ist von besonderem Interesse in all diese Richtungen. Und die Krux liegt natürlich darin, dass dieses Abkühlen im Labor halbwegs schnell passieren kann. Man muss sich schon mehr Zeit lassen, je mehr Städte es gibt, aber nicht eben exponentiell mehr Zeit wie am klassischen Computer. Also der Quantensimulator kann das in vernünftiger Zeit aussimulieren, während der klassische Computer unvernünftig lang oder unmöglich lang laufen lassen müsste. Jetzt sind wir mit der ersten Säule durch. Quantencomputer, Quantensimulator.
Dann kommt die Kryptographie.
Genau. Die zweite Säule der Quantentechnologie ist die Quantenkommunikation, insbesondere die Quantenkryptographie.
Das wäre im Space, oder?
Auch, genau. In der Quantenkryptographie geht es darum, dass man die Sicherheit der Kommunikation zwischen zwei Parteien durch die Naturgesetze sicherstellen will und nicht nur durch die Schwierigkeit eines Problems. Die RSA-Kryptographie, die wir gerade erwähnt haben, die basiert ja in ihrer Sicherheit darauf, dass Faktorzerlegung schwierig ist. Ja. In der Quantenkryptographie gibt es keinen mathematischen Prozess, der schwierig ist, sondern man nimmt solche verschränkten Teilchen, die wir vorher besprochen haben, schickt ein Teilchen an eine Partei, schickt das andere Teilchen zur anderen Partei. Meistens nimmt man hier Lichtteilchen, Photonen. Die Parteien nennen wir meistens Alice und Bob. Und Alice und Bob machen dann an ihren Teilchenpaaren Messungen. Und wie wir vorher schon erwähnt haben, also Bell'sche Ungleichung bzw. starke Korrelation, können diese Messungen dann so stattfinden, dass Alice und Bob einen perfekt korrelierten Schlüssel erzeugen können. Die messen dann also, egal welche Richtung sie wählen, ohne voneinander zu wissen, wissen sie aber immer, dass sie die gleichen Resultate haben. Aber durch gewisse andere Messungen können sie auch feststellen, ob es einen Abhörer geben würde. Weil der Abhörer müsste quasi ein Quantenbit nehmen, abhören und wieder neu ausschicken oder kopieren. Kopieren ist nicht möglich, das ist das sogenannte No-Cloning-Theorem. Das heißt, das Tolle an der Quantenkryptographie ist, Alice und Bob können nicht nur einen sicheren Schlüssel herstellen, einen geheimen Schlüssel, den nur sie beide haben, sondern sie können auch gleichzeitig sehen, ob abgehört wird oder nicht. Wenn abgehört wird, hören sie auf. Und wenn nicht abgehört wird, können sie den Schlüssel verwenden. Das Tolle ist, die Quelle könnte sogar vom Feind gekauft oder betrieben werden. Man braucht keinerlei Vertrauen in den Anbieter. Es reicht, dass ich im Labor selber die Freiheit habe zu messen und dann sicher Alice und Bob miteinander reden können, was sie gemessen haben, und dann wissen sie, dass
das verändert ja komplette Märkte.
Ja, das ist potenziell eine große Sache, und wir werden auch Podcast-Partner sicher haben, die uns erklären können,
wie groß der Markt ist.
Genau. Das ist also die zweite Säule Quantenkryptographie. Und die dritte und letzte Säule der Quantentechnologien, das ist das Gebiet des Quantensensings. Hier geht es darum, dass...
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, also Sensing im Sinne von Messtechnik. Die beiden Untergebiete sind der Quantum Imaging und Quantum Metrology. Also es geht im Wesentlichen darum, dass man im Gebiet der Bildgebung oder Messtechnik eine Auflösung oder Genauigkeit erreichen will, die mithilfe der klassischen Physik unmöglich ist. Also für die Experten, jede klassische Physik ist beschränkt durch das sogenannte Shot-Noise oder Standard-Quantum-Limit. Und quantenmechanisch kann man mit Hilfe von Verschränkung dieses klassische Rauschlimit erhöhen, also durchbrechen und bis zum sogenannten Heisenberg-Limit kommen. Und das ermöglicht also in einer Vielzahl von Bereichen Verbesserungen in der Mikroskopie, Seismologie, Gravimetrie, Navigation, Kommunikationstechnologie und so weiter und so fort. Das sind die drei Säulen.
Das hört sich jetzt total faszinierend an, was du sagst. Und alle müssten sagen, da springen wir drauf und das ist die Zukunft und da verändern sich Märkte extremst. Und trotzdem hören wir nur in Anführungsstrichen vom Quantencomputer, hören wenig von den anderen zwei Bereichen. Wo stehen wir denn? Ich habe mal gehört, Österreich, Deutschland, die stehen super gut da beim Thema Quanten. Das hat man nicht verpennt, das Thema. Vielleicht war man da sogar zu früh dran. Ich stell's mal im Raum. Wo stehen wir jetzt?
Also in der Forschungslandschaft würde ich das unterschreiben, dass also Deutschland, Österreich und Schweiz, alle drei Länder sich international absolut sehen lassen können, was ihre Forschungslandschaft betrifft.
Das ist doch verwunderlich, oder? In den ganzen anderen Bereichen, AI, hinken wir hinterher und da haben wir auf einmal ein Thema, wo wir sagen, das sind wir super gut.
Auch AI würde ich eigentlich die europäische Forschung in Schutz nehmen. Ja. Das auf die Straße zu bringen, ist etwas schwieriger. Das sind die USA am meisten schneller. Genau, aber wenn wir uns den Status quo ansehen, dann sehen wir wo wir ungefähr sind und wo die großen Player zu Hause sind. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass die großen Player ja positioniert sind. Also der Quantencomputer befindet sich definitiv noch im Entwicklungsstadium.
Du kannst Google jetzt nicht, ist da dran, genau. IBM ist da dran.
Microsoft, Amazon. Ja. Und es gibt mittlerweile auch dezidierte Quantencomputing-Startups. Ich habe mir da eine Liste rausgesucht mit hoffentlich halbwegs aktuellen Market Caps. INQ, die sitzen in Maryland, USA, die sind an der Börse mit 12 Milliarden US-Dollar bewertet. Wow. Rigetti, Berkeley, USA, rund 5 Milliarden Dollar. D-Wave in Kanada auch circa 5 Milliarden Dollar. Das sind vielleicht die großen Börsenplayer. Und dann gibt es nicht börsennotiert Quantinuum aus Cambridge, Großbritannien. Die sind jetzt ungefähr 10 Milliarden US-Dollar wert.
Spannend da, Nvidia ist da mit drin.
Ja, genau.
Die sehen das auch, das Thema.
Genau. Psi Quantum, das ist britisch bzw. USA, sind derzeit 7 Milliarden
Dollar wert. Auch mit Nvidia?
Richtig, auch mit Nvidia. Sehr bekannt auch bei uns in der Community ist Xanadu. Die sitzen in Toronto, sind circa 1 Milliarde wert. Und Deutsch-Finnisch, IQM, auch circa 1 Milliarde wert.
Die machen viel, auch die rollen die Werbetrommel richtig, ne?
Genau.
Die IQMs, ja.
Und es gibt viele weitere Startups, vielleicht nicht in der Größe, aber ich will niemandem Unrecht tun, aber ich hoffe, dass die Großen da halbwegs alle vorgekommen sind. Man muss jetzt aber...
Aber es gibt keinen, du kannst nichts kaufen.
Nein, es gibt keinen, man kann jetzt nicht sich einen Quantencomputer kaufen, der ein interessantes Problem lösen könnte, das man nicht auch auf einem klassischen Computer lösen könnte. Hier ist das Stichwort schon interessant, es gibt nämlich bestimmte Probleme, also Stichwort Boson-Sampling und permanente Berechnen, es gibt bestimmte Probleme, die können Quantencomputer berechnen und klassische Computer nicht, aber die haben keinerlei praktische Relevanz. Für relevante Probleme gibt es das nicht.
Also ist das eine Blase?
Ich glaube,
du hast die Summen gesagt. Ja, ne?
Auch das herauszufinden könnte vielleicht ein Ziel unseres Podcasts sein. Ich weiß es nicht. Also die richtige Antwort, ich weiß es nicht, ob das eine Blase ist oder nicht.
Aber wir werden es irgendwann besteuern.
Falls es Gewinne abwirft, werden wir es besteuern. Das ist klar. Das wird meinen Bruder freuen, der ist Steuerrechtler.
Ja, sehr gut.
Was wir hier noch dazu sagen sollen, ist, dass bei Quantencomputern noch nicht mal entschieden ist, welche physikalische Realisation sich durchsetzen wird oder ob vielleicht mehrere Technologien nebeneinander bestehen. Quantenbits können realisiert sein, zum Beispiel durch die elektronischen Zustände von Ionen in einer Vakuumfalle, die man da miteinander koppelt. Oder es könnten sein die Polarisationsrichtungen von Lichtteilchen oder der magnetische Fluss von mikroskopischen supraleitenden Ringen. Es gibt also eine Handvoll ganz, es gibt auch noch Quantum Dots und NV-Centers, das sind zwei Semiconductor-Solutions quasi. Es gibt eine Handvoll von wirklich ganz verschiedenen physikalischen Ansätzen.
Und kein Standard.
Und noch keinen Standard. Es ist nicht klar, wer dieses Rennen gewinnt. Auch wenn man vielleicht sagen kann, dass Solid State in gewissen Bereichen die Nase vorn hat. Aber nein, ich würde,
kein
das
Standard.
Kann man noch nicht sagen.
Okay. Genau.
Was man jetzt auch noch dazu sagen muss, ist, derzeitige Quantencomputer arbeiten mit Dutzenden oder vielleicht 100 Qubits. Und die sind dazu noch nicht perfekt kontrolliert, die sind nicht ausreichend fehlerkorrigiert. Für echte Anwendungen, also wenn man zum Beispiel eine große Zahl in Faktoren zerlegen will, brauchen wir Zehntausende, wenn nicht sogar Millionen von Qubits. Also hier ist noch ein Weg zu tun.
Also noch ist das RSA-Verfahren safe.
Ja, genau. Ob das safe ist, ein Jahr oder 10 Jahre oder länger, das weiß niemand. Das ist tatsächlich eine offene Frage. Fehlerkorrektur ist übrigens ein ganz wesentliches Kapitel im Thema Quantencomputer. Da fließt sicher sehr, sehr viel Entwicklungsgeld rein. Man muss sich das vielleicht in Erinnerung rufen. Ein klassisches Bit in einem klassischen Computer, also in einer Speicherzelle oder in einem Transistor, ist typischerweise repräsentiert durch Zehntausende oder Hunderttausende von Elektronen. Es ist vollkommen egal, ob da 10 oder 20 oder 30 Elektronen eine falsche Abzweigung nehmen oder an einer falschen Stelle sind. Das ist einfach unglaublich redundant, dieses eine klassische Bit. In einem Quantencomputer ist aber vorerst mal ein Quantenbit wirklich nur ein Quantenteilchen. Ja? Und das ist alleine und fehleranfällig. Man muss das also schützen oder gegebenenfalls eben eine gewisse Redundanz anlegen und mehrere physikalische Quantenbits zu einem logischen zusammenfassen. Aber ja, insgesamt sind wir also noch nicht an dem Punkt, an dem es kommerziell relevante Anwendungen.
Aber es ist schon ein Hype-Market, oder? Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden gefühlt, aber so vor 2 Jahren war schon viel Hype drin in diesem Markt, oder?
Ja, ob etwas Hype ist, weiß man ist,
auch.
Ja. Ob etwas Hype ist, weiß man natürlich nur im Nachhinein. Das ist etwas, wo ich mir ganz schwer tue, das einzuschätzen, ob die Bewertungen, die man da jetzt so sieht, ob sich die rechtfertigen oder ob es zu einer gewissen Konsolidierung kommen muss. Ich habe aber nachher dann eine gewisse Marktprognose.
McKinsey macht sowas immer, ne?
Genau. Sollen wir die anderen...
Genau, lass uns mal nochmal über die Kryptographie sprechen.
Genau.
Ist das auch im Versuchsstadium?
Die hat eigentlich, also wenn ich das richtig überblicke, Marktreife.
Die funktioniert,
ja, Kryptographie funktioniert nicht nur über Glasfasern oder Teleskope auf der Erde, es funktioniert auch schon über Satellit. Da gab es ganz medienwirksam im Jahr 2017 einen Durchbruch, getragen von der österreichischen und chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die haben über Satellit zu Bodenstationen, die 7000 Kilometer voneinander entfernt waren, Quantenschlüssel übertragen. Datenrate zwar gering, aber für einen langen Conference-Call hat es gereicht.
Frage, jetzt haben wir eine Zersplitterung der Welt. Wir haben Ost, West, wir haben multipolare Systeme, wir haben die Russland, wir haben die USA, wir haben Konflikte. Zersplittert das in dieser Welt? Wird das zur Waffe? Kann man sich so Kooperation Österreich-Chinesische Akademie 2017 heute vielleicht nicht mehr denkbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, in die ich nur gewissen Einblick habe, aber auch da werden uns Interviewpartner weiterhelfen können. Soweit ich das sehe, ist im Thema Quantenkryptographie immer ein gewisses Interesse der staatlichen Behörden bzw. Geheimdienste dabei. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass also die Entwicklung sehr abgeschirmt und nicht mehr so kollaborativ und offen passiert. Ja. Etwas, was Sie vielleicht aus Interviewpartnern herauskitzeln können.
Also da sagst du Marktreife?
Eigentlich schon. Also Glasfasernetzwerke erlauben sehr hohe Datenraten, sind aber auf Distanzen von ungefähr 100 oder hunderten Kilometer beschränkt, einfach weil die Photonen dann verloren gehen. Was man da noch braucht und was nicht Marktreife hat, ist der sogenannte Quantenrepeater, ein Quantenverstärker. Das ist ein kleiner heiliger Gral in dieser Subcommunity, also ein Forschungsfeld, das mit Nachdruck aber schon seit langer Zeit vorangetrieben wird. Aber es ist also nicht möglich, jetzt sage ich mal, über den Atlantik Glasfaser Quantenkryptographie zu betreiben. Dafür fehlt uns die Technologie schon noch, aber lokal in kleinen Netzwerken oder über Satellit mit geringen Datenraten ist es möglich. Okay. Also bei der Quantenkryptographie sind wirklich diese politischen Fragen, die du gestellt hast, spannend und auch die Frage, wie groß dann der Druck ist auf private Unternehmen.
Na, oder wie schaffe ich als Staat auch einen Markt dafür?
Ja, genau.
Weil wer stößt das sozusagen an, dass ich sage als Europäische Union, alle Kommunikation der NATO muss jetzt quantenkryptografiert sein?
Ich sehe das auch so, dass eine große Frage ist, wie stark der Druck wird von staatlichen Behörden.
Oder wenn wir über Space sprechen, Space Wars, keine Ahnung, das sind ja auch Pläne in den USA, im Space weiter viel mehr zu tun. Europäer wollen auch mit ihren ganzen Startups in den Space. Also da kommen ja neue Themen auf uns zu.
Klar, wenn man das satellitengestützt haben will, braucht man gute Satellitenflotte. Ja, genau. Das bringt uns dann zum letzten Punkt des Status quo,
zum
Quantensensing, genau. Da ist die Landschaft vielfältig. Sie reicht von Sensoren, die im Weltraum betrieben werden, zur Vermessung des Schwerefelds der Erde, über Magnetometer hier auf der Erde für Navigation. Das ist insbesondere dort relevant, wo es kein GPS gibt.
Auch ein heißes Security-Thema.
Ja, ja. Bis zu Mikroskopie-Tools für die Halbleiterindustrie. Also hier werden Anwendungen einerseits noch erforscht und entwickelt, andererseits aber auch schon eingesetzt. Es wird oft argumentiert, dass Quantum Sensing eigentlich jenes Quantentechnologiefeld ist, das tatsächlich am direktesten dran schon an nützlichen kommerziellen Anwendungen ist, wenn auch im potenziellen Volumen deutlich geringer als der Quantencomputer, wenn er funktioniert und einschlägt. Ja.
Lass uns mal kurz noch über Zahlen sprechen am Ende. Du hast mir so ein paar Zahlen rübergeworfen. 100 Milliarden Mark bis 2035?
Ja, das ist eine Studie von McKinsey von diesem Sommer, die prognostiziert tatsächlich dieses jährliche Umsatzvolumen von Quantentechnologie.
Jetzt mal 100 Milliarden ist jetzt für das, was du mir gerade erzählt hast, Quantencomputing, Quantenkrypto, sind 100 Milliarden jetzt okay, aber ist es kein Raketenstart, oder?
Naja, wenn man schaut, wo wir jetzt sind, also ja, 2024 sind etwa 2 Milliarden Dollar umgesetzt worden, vorwiegend durch Verkauf von Hardware an die Industrie und den Verteidigungssektor. Und zufällig die gleiche Zahl, es gab auch etwa 2 Milliarden Dollar Investments in Quantentechnologie-Startups.
Also, ist aber wenig, oder?
Ja, also wenig bezogen auf AI zum Beispiel.
Genau.
Oder ja, natürlich. McKinsey prognostiziert, dass sich das bis 2040 dann verdoppeln könnte auf rund 200 Milliarden Dollar jährliches Umsatzvolumen. Ja. Den Bulk, also den Großteil, nimmt der Quantencomputer ein, also mehr als 2/3 dieser geschätzten Umsätze ist Quantencomputing und den Rest teilen sich ungefähr gleich auf Quantum Communication, also Kryptographie, und Quantum Sensing. So viel zu den Prognosen.
Na, wollen wir mal mit unseren Interviewgästen sprechen, wie viel sie sich von diesem Kuchen da schnappen wollen.
Genau, ja. Genau. Das sollten
aber
wir.
Das ist ja alles, McKinsey, ich will nicht zu nahe treten, das ist ja so ein bisschen auch Glaskugel alles. Ne? Das kann ja auch alles ganz anders kommen. Wir haben ja schon erlebt, dass Technologien auch wieder einschlafen, dass wir sogenannte Winter bekommen. Wir sprechen gerade im AI-Bereich auch, kommt da der nächste Winter? Ja, es gibt Papers, die prognostizieren schon, dass nach diesem ganzen LLM-Hype kommt da ein Winter. Wie ist das in der Quanten-Community?
Ja, ein Wort dann noch zu AI vielleicht. Genau, also AI hat ja zwei Winter hinter sich. Es gibt zwei berühmte AI-Winter. Also Winter sind Perioden von reduzierten Geldflüssen und Desillusion. Der erste AI-Winter war Ende der 70er Jahre, der zweite war dann Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Vor 15 Jahren gelang dann aber dem Deep Learning, also tiefen neuronalen Netzen, quasi der Durchbruch.
Auch durch Technologie aus Linz.
Weil Computer schnell genug waren und es Datensätze gab, die einfach reichhaltig und gut genug waren. Und seitdem ist die KI-Revolution in gewisser Hinsicht unaufhaltsam, also ist ja täglich in den Medien und jeder von uns kennt ChatGPT. Ob wir uns in der derzeitigen Bewertung, was AI betrifft, in einer Blase befinden oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn, dann würde ich sie eher vergleichen mit der Dotcom-Bubble. Auch die Dotcom-Bubble konnte den Siegeszug des Internets in keiner Weise aufhalten. Ja. Vielleicht leicht verlangsamen, aber es kam dann einfach zu einer Konsolidierung und die großen Player, insbesondere beispielsweise Amazon, die überlebt haben.
Ja.
Genau. Also die Dotcom-Bubble konnte diesen Durchbruch nicht aufhalten. Und ähnlich würde ich das bei AI sehen. Also wenn AI jetzt in eine Bewertungsbubble kommt, die Technologie ist einfach so gereift und es gibt so viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Aber in dem Stadium ist der Quanten noch gar nicht.
Das ist die spannende Frage, wo sich Spreu vom Weizen trennt und die niemand wirklich weiß zu beantworten. Das ist die spannende Frage. Haben Quantentechnologien so einen Winter vielleicht noch vor sich?
Einen ersten
oder
vielleicht.
Oder sind wir eigentlich schon in dieser Durchbruchphase? Und ja, ob wir in dem Podcast die Antwort da finden können, weiß ich nicht, aber wir werden es versuchen.
Hannes, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir, mit vielen guten, spannenden Gästen, die unsere Fragen, die wir jetzt durchgegangen sind, beantworten. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass du dabei bist. Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auch.